Nein, Wahrheit ist natürlich einfach Wahrheit, so, ne? Also um mal die Frage im Vorweg zu beantworten. Was ist eigentlich Wahrheit? Es gibt eine wunderschöne Passage, die ist so dermaßen modern. Also da denkt man irgendwie, ist ja unfassbar, wie Leute so ticken. Die ist im Johannesevangelium in Kapitel 18. Und zwar ist es so, dass da Pilatus und Jesus in einem Gespräch aufeinander prallen. Der Pilatus, der dann Jesus zum Tod verurteilen wird. Und dann sagt dieser Pilatus: Wahrheit, was ist das? Wahrheit, was ist das? Pilatus hatte Macht. Pilatus hatte richtig Macht. Pilatus hatte Möglichkeiten. Was er sagte, war in seinem Bereich Ordnung und Gesetz. Das Einzige, was er fürchten musste, war, dass irgendwelche Gerüchte über ihn nach Rom dringen und dass der Kaiser irgendwie ungehalten werden könnte. Das könnte dann sehr, sehr, sehr unangenehm werden. Aber das war so das Einzige. Er musste irgendwie zugucken, dass keine dummen Gerüchte nach Rom kommen. Alles andere war absolute Macht. Er konnte machen, was er wollte. Unfassbare Gestaltungsmöglichkeiten. Und das Spannende ist, wenn wir in die Geschichte reingucken, dann gibt es einen Haufen Menschen, ich würde sagen, die Mehrheit der Menschheit heute noch und die Mehrheit der Menschheitsgeschichte auf jeden Fall, die finden solche Sätze wie die hier von Pilatus einfach nur bescheuert. Was ist Wahrheit? Wahrheit, was ist das? Das ist so philosophischer Krempel. Also es gibt Leute, die würden sagen, naja, wahr ist, dass ich Hunger habe, wenn ich nicht arbeite. Das ist wahr. Wahr ist und so weiter. Also einfach so die Gegebenheiten des Alltags, mit denen man zu tun hat, die man irgendwie überstehen muss, die man irgendwie bewältigen muss. Also man braucht irgendwie ein gewisses Maß an Lebensluxus, also die Möglichkeit, sich einfach entspannt in eine Ecke zu setzen, einen Rotwein, Klammer auf, trocken, Klammer zu, Stereoanlage auf angenehme Musik und dann kann man sich über das gefüllte Weinglas hinweg angucken und sich fragen, was ist Wahrheit? Wer kein Geld und keine Zeit für Rotwein hat, der wird sich mit diesen Fragen nicht auseinandersetzen. Und das ist irgendwie was ganz Zwiespältiges, weil das auf der einen Seite total nett ist, dass wir in einer Welt leben und in einer Gesellschaft leben, in der wir einfach Dinge genießen können, Dinge einfach schön sind, Dinge einfach gut sind, nicht alles immer nur unter Druck passiert. Also wenn mir gekündigt wird, ne, dann gibt es da erstmal eine Arbeitslosenversicherung, die da greift und dann gibt es uns Schritte und Schritte. Und am allerschlimmsten, was mir passieren kann, ist, dass ich eben irgendwann mit Hartz IV in meinem Fall in einer netten Drei-Zimmer-Wohnung irgendwo im Hamburger Stadtgebiet unterkomme. Also, das geht. Ist nicht kompliziert. Und das ist toll. Und die andere Seite ist, dass es so ein bisschen so wie, also Hamster, ne? Also wenn man Hamster keine Möglichkeit gibt, sich zu bewegen, also es gibt ja diese merkwürdigen Laufräder, da fragen wir jetzt mal nicht, wie sinnvoll das ist, so, ne? Aber wenn man Hamstern keine Möglichkeit gibt, sich zu bewegen, dann werden die drollig. Also die werden komisch, können auch aggressiv werden, sterben manchmal früher, so, ne? Also die brauchen das einfach, so, ne? Menschen werden auch drollig, wenn es uns zu gut geht. Und dann fängt man an, irgendwelche spinnerten Gedanken hochzufahren. Man beschäftigt sich mit Hobbys, wo man sich ernsthaft fragt, kann man seine Zeit eigentlich noch effektiver verbrennen? Ich glaube, dass die Herausforderung, damit umzugehen, dass wir luxuriös viel Zeit haben, uns Gedanken zu machen, von denen wir nicht wissen, ob sie jemals einen praktischen Nährwert haben, dass das ein Problem ist, das sich immer mehr verschärft, weil es uns immer besser geht. Ich persönlich bin ein Anhänger von Zahlen, Daten und Fakten, also so Websites wie Health Data, ne? Also zu gucken, so was hat sich in den letzten 100 Jahren gesundheitlich in dieser Welt verändert und so. Ne? Das macht mich persönlich einfach nur dankbar, dass abgesehen von Berlin, Friedrichshain, überall in der Welt die Impfquoten hochgehen. Ne? Das ist einfach ein Traum, das ist toll. Aber es sagt mir eben auch, dass die Möglichkeiten, die wir haben, irgendwie unser Leben zu machen, also es gibt ja inzwischen ernstzunehmende Leute, die sagen, wir müssen langsam mal auf eine 30-Stunden-Woche kommen, sonst gibt es zu viele Leute, die irgendwann keine Arbeit mehr haben. Dann gibt es Leute, die von Grundeinkommen reden, weil sie sagen, die Zukunft der Arbeit ist, dass es irgendwann keine Arbeit mehr gibt. Christoph Mutz hat mir mal was von einem Psychologie-Ding gegeben, weil sie sich damit auseinandergesetzt haben mit den Fragen von künstlicher Intelligenz. Und da war sozusagen zusammengestellt die verschiedenen Vorhersagen, wann welche Berufe verschwinden. Und da steht drin im Jahr 2100 alle. Ja, also das werde ich hoffentlich nicht mehr erleben. Aber also es gibt irgendwie eine zunehmende Möglichkeit, sich irgendwie zu beschäftigen. Ein Teil, der dazugehört, ist, dass wir in einer Welt leben, die unfassbare virtuelle Möglichkeiten mit sich bringen. Also wir Älteren kennen ja noch dieses Lebensgefühl, dass wir mal irgendwann ein Computerspiel in der Hand hatten. Und also probiert mal irgendein x-beliebiges Spiel, das ihr vor 25 Jahren mal zwischen den Fingern hattet. Ja? Also abgesehen davon, dass es so dieses Nostalgiegefühl hochbringt, sitzt man davor und fragt sich, wie unfassbar langweilig und langsam ist das eigentlich, was hier gerade passiert. Das sagt mir auch was darüber, wie es in 25 Jahren sein wird. Und ich finde, manchmal sind so diese dystopischen, also mit einer etwas negativen Zukunftssicht angeschwängerten Filme und Bücher an dieser Stelle gar nicht schlecht. Ich glaube tatsächlich, dass es einen Haufen Menschen gibt, die sich zunehmend verlieren werden in einer virtuellen Welt, die einfach spannender ist als das Leben. Also auf jeden Fall mehr Reiz bietet. Ich glaube, die Herausforderung steigt, zu sagen, wie gehe ich damit um, dass ich so viele Möglichkeiten habe? Wie gehe ich damit um, wenn es Dinge in meinem Leben gibt, die meine Möglichkeiten einschränken? Also wenn man zum Beispiel krank wird oder noch schlimmer, man kriegt ein Kind. So, ne? Also wie gehe ich damit um, wenn mein Leben sich beschränkt? Wenn da Grenzen reinkommen, die raus sind aus der Entgrenzung. Es gibt ein Gegenwort von Jesus, das ist ein paar Kapitel davor. Also das hat er gerade einen Tag vor seinen Leuten gesagt. Das ist ein verhältnismäßig bekanntes Bibelwort, also so gehört auf jeden Fall zu den Top 10 in der christlichen Szene, so im Bekanntheitsgrad. Johannes 14, Vers 6, da sagt Jesus, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Das Denn kann man hier einfügen, gibt auch sprachlich gute Gründe dafür. Egal. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Also gibt es so etwas wie eine besondere Wahrheit? Und Jesus würde sagen, wir haben es mit besonderer Wahrheit zu tun, wenn es auf die Beziehungsebene geht. Wir können uns totschmeißen mit Zahlen, Daten und Fakten. Und das gibt es auch in der Bibel. Also es gibt bestimmte Auseinandersetzungen in der Bibel. Eine der Auseinandersetzungen der frühen Christenheit war die Frage, wie gehen wir damit um, dass es Christen gibt mit jüdischem Hintergrund, die mit einer bestimmten religiösen Vorprägung Dinge handhaben, und Leute gibt, die eben nicht aus jüdischem Hintergrund kommen. Und dieser Streit, wie man damit umgeht, diese Auseinandersetzung, dieses sich zusammenraufen, also wie immer man das beschreiben will, das ist ja unterschiedlich auch, welche Intensität das so hat oder welche Aggressivität das auch manchmal so hochgefahren hat. Dieser Streit hat in den ersten Jahrzehnten die Leute sehr beschäftigt, weil für sie da so Kernfragen dran hingen. Braucht es mehr als Jesus, also Jesus und bestimmte Speisegebote, Jesus und bestimmtes Beachten von Feiertagen, Jesus und, also, ne, also das war eine Frage, die die Leute beschäftigt hat, die dann tatsächlich auch im Laufe der Jahrzehnte irgendwann so gelöst wurde, dass man gesagt hat, so damit können wir arbeiten, damit können wir uns bewegen. Eine Geschichte, die wir in der Neuzeit erleben, ist, dass wir in der Christenheit, also wenn man so sich umguckt, so zwischen den Leuten, die sich so Christen nennen, sind die ethischen Fragen. Also ne, es gab jetzt gerade Vorentscheidungen zu dem, wie die Abtreibungs-, also die Information zum Thema Abtreibung gehandhabt werden soll. Und es ist spannend zu sehen, wie unterschiedlich katholische und evangelische Kirche an dieser Stelle sich positionieren. Beides Gruppen, die sagen würden, wir berufen uns auf ein Christentum, so wie wir es verstanden haben im 21. Jahrhundert. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin die Wahrheit. Ich als Person. Ich glaube, eine der Herausforderungen, die wir haben und die wir viel mehr haben als früher, weil wir heute nicht mehr so sehr dazu gezwungen sind, ist echte Beziehungen leben, wirkliche Beziehungen leben. Beziehungen, die das ertragen, dass der eine zur Frage, wie müssen Juden zu Christus geführt werden, wie müssen Juden ihr Christsein leben und wie müssen Nicht-Juden ihr Christsein leben, also eine der biblisch behandelten Fragen, die konnten sich fetzen über dieser Frage, weil sie beziehungsmäßig beieinander waren. Weil sie miteinander zu tun hatten. Weil sie nicht sich irgendwann entschieden haben zu sagen, okay, dann gehst du eben zur Gemeinde mit der blauen Tür und ich gehe mit zur Gemeinde mit der roten Tür. Dann lese ich halt die Bibel mit dem gelben Einband und du die mit dem grünen Einband. Und wir kriegen das dann irgendwie hin, dass wir uns nicht mehr streiten. Wir grüßen uns noch über die Straße mit verkniffenem Lächeln. Das kriegen wir noch hin. Nein, das haben die nicht gemacht. Sondern die haben darauf vertraut, dass sie sagen, wenn wir eng genug beieinander bleiben, wenn wir miteinander reden über die Dinge, die wir erlebt haben, wenn wir darüber reden, wie wir die Bibel lesen und wie wir sie verstehen, dann wird das im Zusammenspiel dessen, dass wir miteinander unterwegs sind, wird es Antworten geben. Und es wird vielleicht nicht die eine Antwort geben, sondern es gibt vielleicht so eine Wolke von Antworten, wo man sagt, okay, du kannst dich auf diesem Weg ein bisschen mehr rechts oder ein bisschen mehr links positionieren, aber so ungefähr wissen wir, so geht's. So ungefähr kann man das leben, wenn man als Christ in dieser Welt lebt. Es war ein beziehungszentrierter Ansatz. Ein beziehungszentrierter Ansatz auf zwei Ebenen. Die eine Ebene ist Begegnung zwischen Menschen. Und das kann man nicht beliebig abkürzen. Wir haben jetzt gerade als Mühlheimer Verband wir haben so ein Buch mal fertig gemacht zu ethischen Fragestellungen. Und wir haben jetzt gerade ein Thema, an dem wir so ein bisschen rumstreiten, wie wir das da machen. Und jetzt haben wir gerade zusammengesessen am Dienstag. Und am Dienstag haben wir beschlossen, dass Sven Unrecht hat. So, ne? Also die Mehrheit war sich einig, dass mein Ansatz falsch ist. Und ja, dann ist das so. Alles gut. Wir haben miteinander zusammengesessen. Wir kennen uns seit Jahren. Wir achten uns in dem, dass wir die Bibel lesen. Wir achten uns in dem, wie wir miteinander unterwegs sind. Wir achten uns in unserer Beziehung zu Jesus. Und am Ende des Tages sitze ich da so gegen 13.30 Uhr und sage, okay, lass es uns so festlegen. Alles gut. Ich kann mitgehen. Ich werde euch jetzt nicht sagen, welches Thema es geht, keine Bange. Weil Beziehungen gewachsen sind, weil Beziehungen gelebt sind. Wir hätten uns jetzt auch Papiere hin und her schicken können. Haben wir im Vorfeld auch getan, um uns vorzubereiten und alles, ne? Aber über Papieren kann man irgendwann immer besser streiten und auf irgendwelchen Sätzen rumpochen. Aber sich in die Augen zu gucken und den Herzschlag des anderen zu spüren, das bringt uns zueinander. Und das lässt uns damit leben, dass andere Leute in Fragen, die wir anders beantwortet haben, ebenso antworten. Und trotzdem beieinander zu bleiben und trotzdem sich miteinander zu bewegen. Ich glaube, dass diese Gesellschaft das braucht. Die Gesellschaft braucht Menschen, die in der Lage sind, in Beziehung zu treten mit Menschen, die anderer Meinung sind, die andere Entscheidungen getroffen haben, die sich anders ernähren, die anders wählen, die anders ihr Geld ausgeben, die anders ihr Zeitmodell gestalten, die anders ihr Familienmodell gestalten oder wie auch immer, egal. Wir tun uns keinen Gefallen damit und ich glaube, wir tun dieser Gesellschaft keinen Gefallen und ich glaube, wir tun auch Gott keinen Gefallen, wenn wir auf der Wahrheit rumreiten, auf den Zahlen, Daten, Fakten. Ich glaube, wir müssen in Beziehungen mit Leuten treten. Wir müssen sie verstehen und in der Beziehung werden sie anfangen, uns zu verstehen. Dass wir erstmal füreinander tatsächlich Verständnis entwickeln, Respekt entwickeln. Das ist spannend hier. Ne? Jesus redet hier, ne, der Weg, die Wahrheit, das Leben. Ne? Das ist so einer der Sätze, die in unseren Kreisen ja zutiefst verstanden wird als so die Grundaussage zum Absolutheitsanspruch Jesu. Und ja, das stimmt. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott als durch Jesus. An Jesus kommt man nicht vorbei. Ganz simpel. Und dann sagt er hier, einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Jesus sagt hier an dieser Stelle, wisst ihr, ich will euch in eine Beziehung reinbringen. Also versteht diese Bibelstelle nicht als Ankerpunkt eines Bekenntnisaufstandes. Es gibt dieses Luther zugeschobene Zitat, von dem wir nicht wissen, ob das jemals so gesagt wurde. Ne, hier stehe ich und kann nicht anders. Ne? Also habt eine Grundüberzeugung und im Zweifelsfall müsst ihr mir halt den Kopf abhacken, aber ich kann nicht anders, so ist das jetzt. Das ist nicht das, was Jesus hier sagt. Das ist nicht die Haltung, die Jesus hier spiegelt. Die Haltung, die Jesus an dieser Stelle spiegelt, ist zu sagen, ich will, dass du in Beziehung bist mit dem lebendigen Gott, mit dem Vater im Himmel. Mit dem will ich, dass du zusammenkommst. Er wird dir das Herz öffnen. Da kannst du leben. Da erfährst du Wahrheit. Da gibt es einen gangbaren Weg. Das bin alles ich. Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Ja. Aber nicht als auf der himmlischen 10-Punkte-Liste für ganz besonders richtige Christen kriege ich 9 von 10 möglichen Punkten. Sondern es geht um die Frage der Beziehung zum lebendigen Gott. Ich glaube, dass wir total darum ringen müssen als Christen, dass wir uns nicht wie der Rest der Gesellschaft, das sage ich jetzt immer ein bisschen pauschal, immer mehr ablenken lassen, sondern dass wir in Beziehung sind mit dem lebendigen Gott. Und dass wir in Beziehung sind mit Menschen. Wirkliche Beziehung. Echtes Miteinander. Echtes Zuhören. Denn ich glaube tatsächlich, dass es, so komisch der Satz klingt, dass es in gewisser Weise wahrer ist, dass ich meine Frau liebe, als dass Gegenstände, die ich loslasse, auf der Erde Richtung Erdmittelpunkt fallen. Auch wenn ich das eine beweisen kann und das auch irgendwie alles richtig ist und auf einer Excel-Tabelle seine 100% erreicht, gibt es eine andere Form von Wahrheit und die hat was zu tun mit Beziehung. Ich glaube, wir als Christen müssen zu denen gehören, die sagen, ich will bei dir bleiben. Ich will bei dir sein. An dir will ich festhalten. Ich lasse dich nicht einfach gehen. Ich schüttel nicht über dich den Kopf. Hilf mir, dich zu verstehen. Und in dem Maße, wie wir das leben, wird auch eine Menge Platz sein für Leute, die uns verstehen wollen. Die uns fragen, was ist deine Wahrheit? In was lebst du? In was stehst du? Und so eine letzte Bibelstelle im Jakobusbrief, Kapitel 1. Da gibt es einen, ich kopiere das mal mit diesem Ding hier nicht zurecht. Jakobus 1. Also im ganzen Jakobusbrief geht es sehr stark um die Frage, so wie sieht es denn ganz praktisch aus, was wir so als Christen leben sollen. Das ist so praktisch gewesen, dass Luther gesagt hat, ah, da ist mir zu wenig Evangelium drin. Ja, so. Aber also hier wird es ganz lebenspraktisch so. Jakobus 1, Vers 5, da sagt Jakobus, wenn es aber unter euch welche gibt, die nicht wissen, was sie in einem bestimmten Fall tun müssen, was ist richtig? Sollen sie Gott um Weisheit bitten und Gott wird sie ihnen geben. Denn er gibt sie allen gern, ohne ihnen Vorwürfe zu machen. Ich würde mir das so wünschen, in Sachauseinandersetzungen, in denen wir drinstehen. Ob das in der Firma ist, ob das in der Familie ist, ob das im Reich Gottes ist, dass wir das lernen zu sagen, Gott, den wahren Durchblick, den hast du. Und dazu gehört ja auch der innere Satz zu sagen, ich habe ihn übrigens nicht. Also wie schlau ich auch immer denke, dass ich bin. Nein, es gibt da einen, mindestens einen im Himmel, der ist schlauer als ich. Definitiv schlauer als ich. Der weiß nicht nur, was richtig ist, sondern der weiß sogar, was weise ist. Der weiß, was hilfreich ist, was lebensfördernd ist. Es gibt einen, der hat die richtig gute Antwort. Und ihn zu suchen und mit ihm in Beziehung zu sein, das macht auf einer bestimmten Ebene auch richtig gut bescheiden. Demütig. Zu sagen, okay, da ist einer, der ist größer als ich und umso länger man als Christ unterwegs ist, desto mehr wird man gewahr, dass er so viel größer ist als ich. Also ich weiß nicht, wie das unter euch die erleben, die schon länger Christen sind. Also ich habe schon das Gefühl, dass obwohl ich irgendwie wachse, im Verhältnis zu Gott schrumpfe. Komisches Bild, ich weiß. Aber so geht es mir. Also früher habe ich irgendwie begriffen, dass Gott groß ist. Heute merke ich, dass irgendwie so dieses Gottesgroß für mich irgendwie eine sehr schwache Sprache ist für das, was ich spüre. Und es hat was damit zu tun, dass ich merke, Gott kann. Gott kann. Gott hat Antwort. Gott hat Wege. Also ich lade euch ein, zu ringen um Beziehungen. Zu Beziehungen zu Gott selbst, zu Beziehungen zueinander. Und das Gegenstück dazu ist, etwas weniger Ja zu sagen zu virtuellen Sachen, zu Konstrukten, zu Welterklärungsmodellen. Etwas weniger Ja dazu zu sagen, dass, weil ich und meine beiden Nachbarn uns einig sind, wird das schon so stimmen. Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Ich bete mit uns. Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Und wir brauchen dich gerade, wenn es darum geht, wie wir mit Menschen umgehen. Mit den Menschen, die uns anvertraut sind. Mit den Menschen, denen wir anvertraut sind. Die Menschen, die wir mögen und die Menschen, die wir ablehnen. Vater, wir brauchen Weisheit, dass wir in dieser Welt, wie dein Wort das sagt, leuchten wie Himmelslichter. Dass wir nicht dieselben kurzsichtigen Antworten geben wie eine Gesellschaft, die dich nicht kennt und die nicht in die Ewigkeit blickt. Wir brauchen dich. Ich möchte dich bitten, dass du uns begegnen kannst. Morgen und übermorgen und jetzt auch in den kommenden Minuten. Dass du unser Herz berühren kannst. Dass du uns frei machen kannst, doch Urteile fallen zu lassen und zu dir zu blicken. Du bist Wahrheit. Dir wollen wir begegnen haben. Amen.